Deutschlandfunk, Kultur heute.
Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Dieses gerne von Menschen aus der Kultur zitierte Bonmot begleitet uns bei Kultur heute in den ersten Tagen des neuen Jahres. Wir sprechen darüber, wie viel Arbeit Kunst und Kultur tatsächlich bereiten. Ein gedrucktes Buch, ein abgedrehter Film, der Applaus am Ende eines Konzertes oder eine Ausstellung am Abend der Vernissage. Was hat es gebraucht, bis alles fertig war? Und wurde die Arbeit auch angemessen entlohnt? Unsere heutige Gesprächspartnerin Julia Große weiß da vielerlei zu erzählen. Sie ist Kunsthistorikerin und Journalistin, hat unter anderem als Kulturkorrespondentin aus London berichtet und ein Buch über die langjährige Liebe ihrer Großeltern geschrieben. Julia Große ist aber auch Kuratorin, Mitgründerin und künstlerische Leiterin der Plattform Contemporary End. Sie lehrt an der Universität der Künste in Berlin und wurde 2020 mit dem Preis Europäische Kulturmanagerin des Jahres ausgezeichnet. Ich habe Julia Große gefragt, bei dieser beruflichen Bandbreite, was nennen Sie selbst als Berufsbezeichnung, wenn Sie danach gefragt werden und womöglich nur Platz für eine Nennung ist?
Ja, also interessanterweise habe ich mich vor ein paar Jahren noch Journalistin vor allen Dingen genannt oder Kunstkritikerin. Inzwischen nenne ich mich Kunsthistorikerin tatsächlich, weil das habe ich auch studiert. Also es ist im Flux sozusagen, es wechselt dann immer wieder.
Je nach Zeit und je nach Beschäftigung.
Richtig. Genau.
Was steckt denn eigentlich hinter dieser Vielfalt? Ihr großes Interesse und Talent für so viel Verschiedenes? Oder gilt vielleicht auch ein bisschen, lieber mehrere Standbeine haben, weil man ja nie so genau weiß, wie man am besten wirtschaftlich dasteht?
Also bei mir hat es tatsächlich so angefangen, dass ich Kunstgeschichte studieren wollte, weil ich wusste, okay, als Künstlerin werde ich nie gut genug sein. Und mir fehlen da wahrscheinlich auch die, ich sag mal, im weitesten Sinne Ideen, dieses innere Gespür, Künstlerin werden zu wollen. Und von daher habe ich dann recht früh gedacht, okay, ich will aber in der Kunst aktiv sein und habe dann Kunstgeschichte studiert. Gleichzeitig aber auch immer gedacht, ich möchte auch journalistisch arbeiten. Und dann habe ich das so ein bisschen vermischt immer. Klar war für mich immer, auch wenn ich schreibe, damals auch von London aus, ich schreibe über Kunst und Kultur im weitesten Sinne, aber schon vor allen Dingen Kunst und Architektur. Und dadurch haben sich meine Netzwerke vergrößert. Ich habe viele Menschen kennengelernt und dadurch natürlich auch wieder andere Optionen oder auch Türen sich geöffnet. Ich glaube, das ist, wenn man, ich sag mal, Geisteswissenschaften oder in die Kultur geht und dort auch arbeiten will oder das studiert am Anfang, muss man da sehr offen sein, wo es einen hintreibt nach 10, 15 Jahren.
Hat denn bei Ihren Richtungswechseln, möchte ich es jetzt mal nennen, auch immer mal eine Rolle gespielt? Im anderen Feld kann man vielleicht doch ein bisschen besser Geld verdienen und ein bisschen sicherer davon leben?
Das war jetzt nie so vorrangig für mich ein Aspekt, was natürlich auch total naiv ist, dass ich, also es lag jetzt nicht daran, dass ich so viel Geld hatte von zu Hause, dass ich mir da keine Sorgen machen musste oder so. Ne? Ich kenne natürlich auch Kolleginnen früher, zum Beispiel auch aus London, die dann monatelang unentgeltliche Praktika in der Kunstwelt machen konnten, weil es eh bezahlt wurde von den Eltern, dass man dann in London auch noch wohnen kann und so weiter. Und so war es bei mir nicht. Also ich habe schon im Journalismus gemerkt, also da gibt es eine Spannbreite. Bei der Taz verdient man anders als bei der Vogue, sage ich jetzt mal. Aber es hat mich trotzdem nicht gereizt zu sagen, okay, ich gehe jetzt rein in das sehr kommerzielle Publishing und schreibe halt über Kunst, aber für sehr kommerzielle Magazine wie Kundenmagazine und so weiter. Und von daher hatte ich irgendwie immer so eine ein bisschen naive Vorstellung, dass mein Weg mich schon dahin tragen wird, dass Finanzielle irgendwie immer okay sein wird. Aber ich weiß natürlich um die Prekarität und ich weiß selber, also in London von der Tageszeitungspauschale, in der Zeit, in der ich da gearbeitet habe, das hätte ich jetzt auf Dauer nicht weitergemacht. Deswegen bin ich dann ja auch 2013 wieder nach Deutschland zurückgegangen und da tatsächlich mit Contemporary End, das hatten Sie ja schon erwähnt, in ein werksvertragliches Verhältnis. Und das war dann natürlich schon so ein Schritt in so eine andere Situation im Vergleich zu London, wo es doch immer sehr, naja, es war nie ein fixes Gehalt, was ich da hatte, wenn ich das mal so erzählen kann.
Aber wenn ich das richtig weiß, dann sind Sie weiterhin auch als freiberuflerische Kuratorin unterwegs, wenn Ihnen da ein Angebot gemacht wird, ein Auftrag unterbreitet wird. Fragen Sie dann gleich nach dem Honorar oder gilt bei Ihnen auch so ein bisschen die Regel, nee, über Geld lieber mal nicht sprechen?
Interessante Frage, weil meine Kollegin Yvette und Mutoma und ich reden da manchmal auch drüber, weil wir natürlich sehr oft angefragt werden, inzwischen von Institutionen, Museen und so weiter, zum Thema Beratung, sage ich mal. Und ich finde das total wichtig, auch für die, also gerade im Kulturbereich, für das Schätzen der eigenen Arbeit und Produktion, also gleich in der ersten E-Mail zu fragen, wird das bezahlt und wie wird das bezahlt? Ich finde das überhaupt nichts Schambesetztes oder so, sondern eher im Gegenteil, man wird ja gerade im Kulturbereich, kann jeder die beknacktesten Geschichten erzählen, ne? Von Honoraren, die nicht bezahlt wurden, von Honoraren, die gar nicht erst angedacht wurden zu bezahlen, ne? Und so weiter. Also von daher finde ich, würde ich auch allen jungen Künstlerinnen, mache ich zum Beispiel auch in meiner Lehre an der UdK, am Institut für Kunst im Kontext, sage ich auch den jungen Studierenden immer, hey, wenn ihr ein Angebot kriegt, ihr müsst gleich fragen, was kriegt ihr dafür? Ne? Das ist total wichtig und Scham ist da wirklich fehl am Platz oder dieses Intransparente, ne? das ja oft gerne in der Kunst so abgefeiert wird. Man muss nicht über Preise reden, also absolut. Gerade weil sie halt oft zu schlecht bezahlt werden an vielen Ecken und Enden.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so ist? Weil man sich mit der hehren Kunst beschäftigt und das schnöde Geld irgendwie was ganz Alltägliches ist?
Ich habe letztens einen Podcast gehört mit Johann König, der dann erzählt hat, dass er wahrscheinlich einer der einzigen oder wenigen Galeristen auf dem Level ist, die Preise neben die Kunstwerke hängen, im Gegensatz zu allen Galerien. Wenn man jetzt bei der Art Basel ist, da ist es halt immer fast mit einer Scham besetzt, nachzufragen, was kostet das? Natürlich kann man das fragen, aber man entblößt sich natürlich gleich, dass man es sich natürlich absolut nicht leisten kann. Von daher gibt es da schon immer diese Atmosphäre, über Geld redet man im Kunstmarkt nicht oder im Kunstbetrieb, ne? Obwohl es da natürlich um sehr, sehr viel Geld geht, und dem sehr wenige Leute was abkriegen, sage ich jetzt mal so. Aber ich finde, wie ich am Ende geht es darum, dass man idealerweise davon leben kann, ist es total wichtig, darüber zu sprechen und das auch nicht so zu überromantisieren, sondern am Ende ist es auch ein Berufsfeld, ne? Und das muss einfach bezahlt werden.
Bei Ihrer Plattform Contemporary End, die haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, da dreht sich ja vieles ums Netzwerken. Sie haben auch vorhin gesagt, dass Sie am Anfang sehr bewusst genetzwerkt haben. In der Kunstszene kommt man mit dieser konstruktiven Zusammenarbeit auch international weiter als mit, ja, vielleicht mit dem althergebrachten Konkurrenzdenken.
Ja, ist ein interessantes Thema. Da habe ich lustigerweise kürzlich auch mit den Studierenden drüber gesprochen, dass gerade eine junge Generation, habe ich das Gefühl, sich total abwendet von diesem sehr konkurrenzhaften Arbeiten und die wirklich sagen, wenn wir es nicht schaffen, im Kollektiv zusammen an ein Ziel zu kommen, dann ist eh irgendwas falsch. Ne? Und das finde ich eigentlich als Idee, es mag auch naiv klingen, aber ich finde es eigentlich als Idee schon schön, dass man die Kraft in Netzwerken auch wirklich sieht und sagt, das ist stützend, das ist unterstützend. Man teilt einen Raum, man teilt Erfahrung zusammen, man bekräftigt sich ja oder empowert sich gegenseitig. Ich war letztens zum Beispiel in so einem Programm, Künstlerinnenprogramm Goldrausch hier in Berlin für Künstlerinnen nur. Und dann habe ich mit denen mal gesprochen und die haben gesagt, für sie ist es so ein wichtiger Ort von 15 jungen Frauen, die da zusammen sind und sagen, hey, nach der Akademie fühlt man sich oft so allein als Künstlerin und muss dann jetzt los in die Karriere und es muss losgehen. Und sie sagen, solche Netzwerke sind so wichtig, um sich gegenseitig zu stützen oder auch zu sagen, hey, einmal im Monat sucht eine von uns immer mal raus, was gibt's gerade an Residencies, an Calls, an Stipendien und so weiter, weil man das allein gegen den Rest der Kunstwelt oder so, das schafft man ja gar nicht. Und deswegen haben diese Netzwerke so eine Kraft und ich finde das einfach toll, wenn ich halt jetzt bei den Youngsters höre, okay, wir bauen das so auf, wir organisieren das so und dadurch sind wir stark, ne?
Haben Sie das Gefühl, wenn Sie jetzt von den Studierenden sprechen, haben Sie das Gefühl, dass die klüger umgehen, dass sie sozusagen von ihrem Lehrgeld von damals auch ein bisschen profitieren?
Ja, also ich meine, ich erzähle ihnen natürlich auch viel, wie ich das früher gemacht habe. Und ich habe das Gefühl, ein bisschen ermutigt ist sie auch, weil ich sie ja auch ermutige in dem, wie sie das oder wie wir das halt ihnen vorleben, dass wir sagen, man kann es als Gemeinschaft, kann man das natürlich schon schaffen, weil man unheimlich viel Power zusammen hat und man darf nachfordern oder man darf sagen, hey, zum Beispiel für uns ist das ein Thema der Diversität natürlich ein bisschen ein anderes Thema, aber es spielt natürlich auch mit rein, ein großes Thema gerade. Und wenn es zum Beispiel um Diversitäten in Museen geht, dass wir sagen, hey, junge KünstlerInnen mit migrantischem Background, diverse KünstlerInnen können ruhig sagen, hey, das Museum ist vielleicht etwas, wo ich jetzt jahrelang gedacht habe, das ist der Ort, in den ich muss, um überhaupt meiner Karriere eine Wichtigkeit zu geben, einen Einstieg zu finden. Ja? Und dass wir denen auch sagen, hey, das Museum, ihr braucht es vielleicht, aber das Museum braucht euch auch. Der Kunstbetrieb braucht euch auch, weil ohne euch gibt es den Betrieb nicht. Ne? Und wir hoffen, dass wir da so ein bisschen ja, unterstützen können und die auch ermutigen, dass es nicht immer von diesen Leuchtturminstitutionen ausgeht und sozusagen von dort aus alle Power nach unten delegiert wird, sondern das ist genauso andersherum und das hoffen wir, können wir ganz gut vermitteln.
Julia Große, Kunsthistorikerin, Kuratorin, Journalistin, Buchautorin, je nachdem. Wir sprachen miteinander unter der fragenden Überschrift: Was kostet die Kunst?